Ja, danke Matthias. Der Plan sieht vor, dass wir beide uns jetzt noch ein bisschen austauschen über das, was wir gesagt haben. Aber ich würde aber gerne zunächst mal eine Anfangsfrage gleich an Matthias richten, um deine Schlussbemerkung aufzugreifen, wo der Chatbot dann doch einmal recht gehabt hat. Nämlich bei dem Hinweis, wir sollten uns nicht zu sehr von den Algorithmen der künstlichen Intelligenz abhängig machen und doch wenigstens zu Zeit noch auf die Kraft unseres eigenen Denkens vertrauen. Was kann das denn bedeuten? Das ist doch die Frage, die sich letzten Endes stellt. Und gerade auch nochmal vor dem Hintergrund des Höhlengleichnisses, auf das du ja dankenswerterweise zu sprechen gekommen bist. Wir haben, sage ich mal, auf der einen Seite die Frage noch etwas weiter zu kontextualisieren und nochmal rückzubinden an das, was ich eingangs gesagt hatte. Auf der einen Seite so ein bisschen die Utopie, die ich in den Raum gestellt habe, eine Re-Renaissance des Geistes, des europäischen Geistes. Auf der anderen Seite die Dystopie, die du so ein bisschen auch dargestellt hast, dass wir letzten Endes vollends in einer digital generierten virtuellen Höhle gefangen sind und den Ausgang aus dieser Höhle nicht mehr finden. Wir könnten das Ganze auch dahingehend formulieren, dass wir sagen, wir haben auf der einen Seite eine Welt, die sich im Lichte des Geistes bewegt und auf der anderen Seite eine Welt, die sich im Lichte der Intelligenz, einer künstlichen Intelligenz bewegt. Wo verläuft der Unterschied?
Na, der Unterschied ist, dass die künstliche Intelligenz, wie du vorhin ja auch gesagt hast, letztlich ja auch auf unser wissenschaftliches Weltbild zurückgeht, das wir auch hier im Abendland maßgeblich entwickelt haben, allerdings irgendwo eine falsche Abbiegung genommen hat, und zwar da, wo aus dem umfassenden Logos, den die Griechen beschrieben haben, der sehr viel mehr ist als das, was wir heute unter Rationalität verstehen, eine rein mathematische, technische Beschreibung der Wirklichkeit geworden ist, einfach weil seit der Neuzeit entdeckt wurde, das zitierst du ja auch gerne mit Descartes, der gesagt hat, der Mensch muss mithilfe der Wissenschaft und der rechnenden Wissenschaft der Meister und Besitzer der Natur werden. Das ist das neuzeitliche Bild, wo sozusagen falsch abgebogen wurde aus meiner Sicht und wo wir dann angefangen haben, eine sehr einseitige technische Form von Fortschritt und von Rationalität zu verstehen. Und das ist jetzt die höchst entwickelste Form davon. Also wir glauben, dass wir die Welt nur noch, die ja auch sehr stark jetzt schon technisch gesteuert ist, mit weiterer Technik beherrschen können. Und dass wir auch die Probleme, die Technik erzeugt hat, nur mit weiterer Technik und immer ausgefeilterer Technik lösen können. Und die Gefahr ist eben, dass diese Technologie dann, wenn sie eben Informationen bündelt, steuert, auswählt, das verhindert, was die Griechen gefordert haben. Erkenne dich selbst. Das ist nichts anderes als die Aufforderung zur Selbstreflexion, zum eigenen Nachdenken, zum Erkennen der eigenen Grenzen, zum Austausch mit anderen Menschen über das, was man eigentlich ist und das, was man sein möchte. Wenn das künstlich vorgespielt wird, wird es sehr, sehr problematisch. Also wir müssen uns nur vorstellen, was passiert, wenn Kinder mit solchen KI-Spielzeugen aufwachsen, ja, sage ich mal. Es wird nicht mehr zu der Ausbildung einer autonomen Persönlichkeit kommen können, wenn auf der anderen Seite eine Maschine ist, die einem scheinbar alle Wünsche von den Lippen abliest, die sich an alles erinnert, die einem immer sagt, was man als nächstes zu tun hat. Das ist ganz katastrophal und diese KI wird ja in solchen Kontexten stark eingesetzt. Es gibt jetzt schon sehr fertige Pflegeroboter, aber es gibt auch sicherlich bald Erziehungsassistenten. Und das sind Dinge, da müssen wir eben mit klaren Regeln sagen, das darf nicht sein. Nur wo kommen diese Regeln her? Die Amerikaner sagen, wieso? Das ist kein Grundrecht. Das ist auch in Amerika kein Grundrecht. Zum Beispiel das Recht auf persönliche Daten und Selbstbestimmung der Daten ist kein Grundrecht in Amerika, sondern ist im Grunde ein Handelsgut. Und so praktizieren das die Firmen auch. Und jetzt kommen wir Europäer um die Ecke und sagen, wir machen aber eine Grundverordnung dazu. Wir beziehen uns auf Grundwerte. Ja, wo kommen die her? Die kommen aus unserer Tradition. Die Chinesen, Sie haben vielleicht die Diskussion gesehen von Frau Baerbock mit dem chinesischen Außenminister, ja, auf offener Bühne, sagen, ihr mit euren Grundrechten, die gibt es hier bei uns nicht. Das ist doch alles Quatsch. Die habt ihr euch nur ausgedacht, um uns zu erobern, um die Völker der dritten Welt und was weiß ich zu unterwerfen. Wir halten uns daran nicht. Wir haben unsere eigenen chinesischen Werte.
Ja, und damit dann andere Völker zu unterwerfen.
Ja, genau. Und dann hat Frau Baerbock auf die Grundrechteerklärung der UN und so weiter hingewiesen. Aber das sind die Dinge, die du auch eingangs gesagt hast, die stehen heute zur Disposition. Und wir sind langsam in der Minderheit mit denen, die aufrechterhalten.
Ja, der Punkt, den du machst, den finde ich jetzt für unser Gespräch nochmal ganz wichtig. Ich würde gerne einen Faden aufgreifen, den du gerade so kurz angelegt hast. Nämlich, ich würde jetzt mal das logische und das dialogische Moment nennen. Mhm. Denn was mir auffällt bei der KI, und deswegen lässt sich ja auch das Höhlengleichnis so gut auf die virtuelle Welt übertragen, ist, dass es eine vergleichsweise monologische Veranstaltung ist. Ja, du bist im Prinzip als Nutzer im Gespräch mit einer künstlichen Intelligenz. Du stellst ihr eine Frage und sie gibt dir eine Antwort. Was in der Regel nicht passiert, ist, dass die KI dir eine Frage stellt und du eine Antwort geben sollst. Und das finde ich sehr charakteristisch. Ja, ich versuche das immer ein bisschen zu illustrieren, indem ich auf eine Form der KI rekurriere, die wir alle kennen, das Navigationssystem im Auto. Ja. Du fragst das Navigationssystem, wie komme ich am schnellsten von der Landsberger Straße zum Hauptbahnhof, und nach Echtzeitdaten der gegebenen Verkehrssituation liefert dir die KI die richtige Antwort. Die KI wird aber bis auf Weiteres dich nicht fragen, wieso willst du nur zum Hauptbahnhof? Was hast du da verloren? Ja? Also es kommt kein Gespräch zustande. Ja, in der Kommunikation, die durch künstliche Intelligenz bis auf Weiteres generiert wird, gibt es eigentlich kein Gespräch. Es gibt wohl den Logos, aber es gibt nicht den Dialogos.
Ja.
Wir haben eine vergleichsweise monologische, wenn man das überhaupt Kommunikation nennen möchte. Und ich denke, das ist ein Punkt, der wiederum den Unterschied zwischen der Intelligenz und dem Geist erkennbar macht. Denn der Geist lebt überall da, wo Fragen gestellt werden. Dann ist die Frage das bevorzugte Medium, damit Geist zu generieren. Dieses schöne Erkenne dich selbst, im alten Delphi, war ja bei Lichte besehen auch eine Frage. Mhm. Nämlich die Frage, wer bist du? Ja, Mensch, der du hier zum Tempel des Gottes kommst, wer bist du überhaupt? Mach dir mal Gedanken darüber, wer du bist. Und dadurch kommt das Denken in Gang. Das Denken, das eben doch etwas anderes ist als die operative Intelligenz, die nach mathematischen Algorithmen Lösungen auf gegebene Probleme findet. Das heißt, wenn wir jetzt fragen, wie können wir denn etwas, wir alle, die wir sind, ja, als Europäer, etwas unternehmen, um der Gefahr zu entrinnen, in einer digitalen Höhle vollends gefangen oder etwas drastischer formuliert versklavt zu werden. Wenn wir danach fragen, dann ist es sicherlich richtig und wichtig, was du gesagt hast, dass, und auch begrüßenswert, dass im Augenblick in der Europäischen Kommission oder von der Europäischen Kommission ausgehend an diesem AI Act gearbeitet wird, dass man versucht, also rechtliche Instrumentarien zu finden, um den Gebrauch dieser Technologien zu kontrollieren. Aber ich glaube, noch viel wichtiger ist es, und damit bin ich jetzt wieder bei dem Anliegen unserer Akademie, Räume zu schaffen, in denen Dialoge geführt werden.
Ja.
In denen Menschen sich einander fragen, wie wollen wir eigentlich leben? Was sind denn eigentlich unsere Werte? Was sind denn die Dinge, die uns wirklich wichtig sind? Wie wollen wir denn diese kurze Spanne Lebens, die uns gewährt ist, auf eine sinnvolle Weise nutzen, um dadurch wiederum die Kriterien zu gewinnen, wie wir diese KI auf eine sinnvolle Weise anwenden wollen? Das heißt, ich glaube, es ist dringender denn je, und da bin ich jetzt wieder bei meinem Thema des europäischen Geistes, dieses gute alte europäische Kulturgut des Dialoges, das uns in der platonischen Philosophie so wunderbar vor Augen geführt wird, zu hegen, zu pflegen, dafür Räume zu finden, wie ein solches Konvivium, wo Menschen sich einfach mit einer Frage zusammenfinden, um auf diese Weise den Geist zu entfesseln. Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, rein technisch, wissenschaftlich, methodisch wird sich die KI nicht kontrollieren lassen, weil wir immer wieder das gleiche Problem weiter perpetuieren und immer nur auf eine höhere Stufe bringen. Wenn wir die Dystopie verhindern wollen, dann müssen wir dem etwas Konstruktives entgegensetzen. Und ich glaube, diese konstruktive Kraft wohnt eben dieser eigentümlichen Dimension inne, die ich als Geist versucht habe, euch heute Morgen etwas näher zu bringen.
Ja, unbedingt. Das kann ich alles nur bestätigen. Und vielleicht noch ein Wort dazu. Also die Technologie, die dort entwickelt wird, die drängt wirklich zur Vereinheitlichung. Das sind technische Normen am Ende, die ausgerechnet und allen auch übergestülpt werden. Und zwar mit einer solchen Raffinesse, dass man sich trotzdem noch als Individuum angesprochen fühlt. Denn die haben ja alle Daten von einem und wissen, was man als nächstes tun möchte. Also fühlt man sich irgendwie individualisiert getroffen. Das ist natürlich vollkommen falsch.
Aber du kriegst deine Antworten als Individuum, aber du kriegst keine Frage, so die dich dazu bringt, zu verstehen, wer du bist.
Ja, und dieses, es ist nicht dialogisch, wie du richtig sagst. Und das ist das Grundverständnis, das wir eigentlich auch bringen müssen. Es gibt, es ist auch das Grundverständnis des Politischen, dass wir viele Perspektiven haben. Jedes Individuum, meine eigene Welt ist, eine eigene Perspektive auf die Welt hat. Und dass im Austausch dieser unterschiedlichen Perspektiven, was natürlich bedeutet, man respektiert die andere, verändert vielleicht auch die eigene, wenn einem etwas überzeugend vorkommt. Hannah Arendt hat mal sehr schön gesagt, die berühmte Philosophin, die sich auch sehr viel mit Sokrates und mit Athen beschäftigt hat, die Griechen haben entdeckt, dass das Politische in der Fähigkeit besteht, die Perspektive des anderen zu übernehmen. Erst wenn ich mich auf die Perspektive des anderen einlasse, kann ich nach einem politischen Kompromiss suchen und kann plötzlich handeln gemeinsam. Das heißt, die Macht der Menschen war für sie die Fähigkeit, die Perspektive des anderen einzunehmen. Das geht nur im Dialog. Und das geht auch nur, wenn es einen übergeordneten Logos gibt, wo man sagt, da ist irgendwo eine Gemeinsamkeit und da ist eine gemeinsame Ordnung, die uns vorschwebt und die es eigentlich auch gibt, die möglich ist. Aber trotzdem gibt es das irreduzible einzelne Wesen, das auch seine Rechte hat. Und es kann diese Rechte aber nicht eins zu eins durchsetzen. Es muss politisch arbeiten, um etwas Gemeinsames zu schaffen. Und das ist aus meiner Sicht richtig. Mit einer solchen Technologie wird man diese dialogische, multiperspektivische Form, Probleme zu lösen und Aufgaben anzugehen, nicht bewältigen können. Das ist ganz sicher.
Ja. Und da können wir jetzt nochmal auf das Thema, was wir auch eingangs schon gestreift haben, zu sprechen kommen, nämlich das Thema der Demokratie. Ja, wir alle wissen, die Demokratie ist in der Tat gefährdet und ich glaube, Biden hat recht, wenn er diesen Systemkonflikt Autokratie versus Demokratie aufbaut. Man kann sich mühelos eine Autokratie vorstellen, die komplett durch künstliche Intelligenz gesteuert wird. Und ich meine, die Volksrepublik China führt das im Prinzip in einem großen Feldversuch durch. Eine komplett KI-gesteuerte Gesellschaftsmaschine zu konstruieren, die nach Maßgabe der Machtinteressen der herrschenden Klasse fortwährend optimiert wird und deren Machterhalt sichert. Das würde ich beschreiben als das Projekt einer KI-gesteuerten Autokratie. Die Demokratie aber muss sich der künstlichen Intelligenz verweigern, weil sie von den partizipativen Diskursräumen, wie Habermas das so gerne nennt, getragen wird oder von dem Raum des Politischen, um Hannah Arendt aufzugreifen, der gerade auf der Basis dessen lebendig werden kann, was ich den europäischen Geist genannt habe, nämlich dieser Grundüberzeugung, dass in der dass sozusagen die Einheit der Vielheit, die Harmonie der miteinander konkurrierenden, operierenden, die ständig darum ringen, die richtigen Antworten auf sich immer neu stellende Fragen zu finden, dieser Diskursraum, diese deliberativen Räume, dieses Miteinander im Austausch der unterschiedlichen Sichtweisen und Perspektiven, das ist die Essenz der Demokratie. Die Demokratie ist eben gerade keine Herrschaftsform, ja, die man KI-mäßig als Maître, Possesseur einer Gesellschaft optimieren könnte, sondern die Demokratie ist eine Kulturform des Miteinanderringens um die richtigen Lösungen.
In der Macht aufgeteilt wird.
In der Macht aufgeteilt wird und die letzten Endes von dem wechselseitigen Verstehen und damit aus der geistigen Dimension heraus lebt. Und das, glaube ich, ist das, was wir sozusagen als den Schatz der europäischen Kultur neu zur Geltung bringen müssen. Diesen Spirit der Demokratie, den auch letzten Endes die Amerikaner aus den Augen verloren haben, weil in Amerika die Demokratie auch als ein Herrschaftstool verstanden wird. Und dann hat man den Systemkonflikt zwischen zwei verschiedenen Herrschaftsmodellen, Autokratie versus Demokratie, der aber nur von einer anderen Ebene gelöst werden kann, indem man eben gerade nicht auf die Herrschaft fokussiert ist, die sich auch technologisch optimieren lässt, sondern auf das Miteinander der Menschen in einer menschlich-humanen Gesellschaft. Ja. Und das müssen wir, glaube ich, entschieden einfordern.
Wir können von Bewusstsein reden oder wir können von Geist reden. Ich rede vorzugsweise vom Geist, weil eben, ja, sagen wir mal, menschheitsgeschichtlich sich das menschliche Bewusstsein immer in dem manifestiert oder artikuliert hat, was es als seine geistige Dimension anerkannt hat. Und es gibt halt dann schon in den unterschiedlichen Kulturräumen eben über die unterschiedlichen Religionen und Spiritualitätsformen sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was es jeweils war, dass Menschen zu Kulturleistungen begeistert hat. Deswegen finde ich diese Unterscheidung, in gewisser Hinsicht ein Streit um Worte zwischen Intelligenz und Geist, irgendwie ganz hilfreich. Und die Frage, die gerade gestellt wurde, ich würde sie ihm tatsächlich damit beantworten, ich glaube auch nicht, dass man alleine durch rechtliche Handhabe auf politischem oder auf technologischem Wege diese Dynamiken, die wir, glaube ich, gemeinsam problematisch finden, in den Griff bekommen kann. Deswegen ist sozusagen mein Appell an den Geist oder mein Votum für den Geist wirklich im vollen Sinne des Wortes ein subversives Programm. Ich denke tatsächlich, dass wir uns in einer, also ich rede gerne Metapher, nicht? Wurde schon deutlich. In einer gigantischen, nunmehr eben artifiziell durch künstliche Intelligenz gesteuerten Maschine bewegen. Und die Frage ist, wie kann man innerhalb dieser Maschine Dynamiken entfachen, die, sagen wir mal, diese Maschine von innen heraus transformieren. Und da glaube ich eben tatsächlich, dass es keine andere Kraft gibt als die Kraft des Geistes und die mit ihr einhergehende Begeisterung, weil es eben die Begeisterung ist, die Menschen dazu veranlassen kann, Transformationen zu vollziehen. Das weiß jeder, der schon mal vom Geist des Eros beseelt gewesen ist, auf Deutsch, der sich schon mal verliebt hat, der weiß nämlich, dass ihm damit eine Kraft zuwächst, von der er vorher nie geglaubt hätte, dass sie in ihm steckt. Und wenn es eben gelingt, solche kleinen Zirkel, kleine Keimzellen des Geistes zu schaffen, das ist so ein bisschen diese subversive Strategie unserer Akademie, ne? An denen Menschen sich wieder fragen, ja, was wollen wir denn eigentlich wirklich? Eben die Frage, mit der man aus der Höhle kommt, um es nochmal bildhaft zu sagen. Dann könnte etwas in Bewegung kommen. Jetzt könnte man sagen, es ist total utopisch oder vielleicht auch illusionär. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, würde ich auch nicht allzu hoch veranschlagen. Aber ich glaube, es gibt gar keinen anderen Weg. Und deswegen meine ich, wir müssen ihn eingehen und immerhin, die Geschichte lehrt ja doch eines, zumindest die europäische Kulturgeschichte, dass es zu Transformationen immer dann gekommen ist, wenn wirklich solche geistigen Aufbrüche stattgefunden haben. Die Renaissance, von der ich sprach, hat man in einem ganz kleinen Kreis von ein paar italienischen Humanisten in Florenz begonnen, die sich einfach nur eine Frage gestellt haben. Nämlich, kann es wirklich der Sinn unseres Lebens sein, dass wir uns immer nur fragen, was müssen wir tun, damit wir nach unserem Tod ins Paradies kommen? Das war nämlich über 1000 Jahre lang die Frage, die die Menschen am meisten beschäftigt hat unter der Vorherrschaft des westlichen Christentums. Und die stellten sich salopp gefragt die Frage, gibt es nicht auch schon ein Leben vor dem Tod? Gibt es so etwas wie eine menschliche Würde? Und aus diesem kleinen Kreis, ja, ich stelle mir das wirklich vor wie so eine Keimzelle, ist dann eine europaumspannende Bewegung geworden. Ein bisschen beschleunigt durch die Erfindung des Buchdrucks, die etwa zeitgleich geschah, dass man plötzlich medial was verändern konnte. Und ich denke, wir haben heute Kommunikationsmedien, mit denen sich neue Ideen, neue Gedanken global in Windeseile verbreiten könnten. Wenn wir denn diese Keimzellen, wir uns wirklich wieder fragen, was wollen wir eigentlich mit unserem Leben? Von meiner Seite eine kurze Reflexion, dann müssen wir diesen Teil hier auch langsam beenden. Aber Matthias wird ja auch gerne deine Meinung gleich nochmal dazu hören. Und wir haben ja auch noch Gelegenheit, sozusagen im bilateralen Gespräch die Debatte fortzusetzen. Ich würde einfach gerne nochmal die Wichtigkeit des dialogischen Momentes unterstreichen. Denn auch gerade, was Sie beschrieben haben, ja, es ist diese 1-zu-1-Kommunikation, ja, in der wir gefangen sind. Und in der 1-zu-1-Kommunikation, in diesem monologischen Moment, können wir wunderbar Informationen bekommen und Informationen miteinander austauschen. Aber, und da kann uns die KI auf wunderbare Weise drin unterstützen. Aber was eben not tut, ist gar nicht so sehr informiert zu werden, sondern vielmehr zu verstehen. Das ist die eigentliche Pointe des Höhlengleichnisses oder eine der vielen Pointen des Höhlengleichnisses. Die Welt der Höhle ist die Welt der Information. Die Welt außerhalb der Höhle ist eigentlich die Welt des Verständnisses, wo uns erkennbar wird, was das Gute ist, was gut und was nicht gut ist, was wir erstreben können und was wir nicht erstreben sollten. Darüber können wir nämlich nicht informiert werden, darüber kann uns die KI nicht sagen. Das können wir nur herausfinden, indem wir im Gespräch miteinander sind. In der Tat, wir haben eine totale Verunsicherung darüber, wem kann man eigentlich noch glauben, worauf kann man noch vertrauen, was ist eigentlich noch Wahrheit. Und Wahrheit ist nun ohnehin ein philosophisch hochgradig problematischer Begriff. Aber mir hat immer sehr das eingeleuchtet, was ich sozusagen meinem eigenen philosophischen Lehrer, dem Hans-Georg Gadamer in Heidelberg, zu verdanken habe, der die Wahrheit immer als ein dialogisches Geschehen beschrieben hat. Ja, indem wir uns miteinander verständigen, haben wir die Möglichkeit, etwas zu verstehen. Und es gewinnt seine Verbindlichkeit dadurch, dass wir uns gemeinsam in der Verbindung mit anderen Menschen darauf verständigt haben. Deswegen denke ich, ist in der Tat das Wichtigste, dass wir wieder anfangen, miteinander zu reden. Und dass wir uns nicht darauf beschränken, uns von künstlichen Intelligenzen oder Maschinen oder Medien informieren zu lassen und zu glauben, damit wären wir im Gespräch. Sondern dass wir lernen, hinzuhören auf das, was andere uns zu sagen haben. Jetzt bin ich wieder bei der Vielheit und der Einheit. Dass wir miteinander gerade die Vielheit, auch die Diversität unserer Gesellschaft als Chance begreifen, neue Horizonte zu gewinnen und Dinge tiefer zu verstehen und zu durchdenken, um dann auch die Fragen zu stellen, die wir brauchen, um in die Zukunft zu kommen. Dieses dialogische Moment ist mir so gesehen wirklich von allergrößter Bedeutung, weil ich glaube, dass eben der Geist tatsächlich nur da weht, wo zwei oder drei Menschen miteinander im Gespräch sind. Und jetzt ist halt die Frage, was können wir tun? Ja, ich meine, wir, die wir hier sitzen, können eigentlich nichts anderes machen, als sagen, ja, dann lass uns doch miteinander reden. Und das ist im Prinzip das, was wir uns als Akademie überlegt haben, zu sagen, wir wollen einfach solche Räume schaffen wie diesen hier, wo man sich gelegentlich trifft, um tatsächlich den Geist zum Wehen zu bringen. Und vielleicht auch nicht, aber vielleicht ja auch doch, entsteht er hier und
und weht dann aus einer solchen Keimzelle des Geistes hinaus in die Welt. Ich jedenfalls weigere mich zu glauben, dass das unmöglich wäre. Würde ich nämlich glauben, dass es unmöglich ist, dann würde ich jetzt Sonntagmittags auf der Couch liegen und mir irgendwie ein Videogaming reinziehen oder sowas. Ja, oder, ja, dann macht es alles keinen Sinn mehr. Ja. Aber wenn wir doch irgendwie auch etwas beitragen wollen, dann würde ich gerne die Maxime meines schwäbischen Fußballtrainers beim SV Hirschau zur Geltung bringen, der immer sagte, Leute, schwätzet miteinander. Schwätzet miteinander. Das ist das subversive Programm, wie wir der Höhle entkommen können.
Ja, Digitalisierung heißt ja oder nein, schwarz oder weiß. Diese arbeiten binär, diese Maschinen. Und so werden wir auch langsam binär. Und das ist natürlich vollkommen absurd. Und je unsicherer wir werden, desto größer wächst das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Eindeutigkeit. Und diese Vielfaltsverweigerung und der Widerstand dagegen ist furchtbar und ist auch das Ende der Demokratie. Ja. Und der Dialog muss eigentlich ein regelbasierter und ein anstandsgeleiteter Dialog sein. Ja, gerade mal hat ja immer das schöne Wort auch von Hölderlin zitiert, seid ein Gespräch, wir sind. Ja, eigentlich sind wir ja nur das Gespräch. Wir sind Profiteure von kulturellen Errungenschaften, die wir uns gar nicht ausgedacht haben. Und da müssen wir uns einklinken und müssen daran mitarbeiten. Ich will noch zwei Punkte vielleicht kurz machen, aus meiner Sicht, die mir wichtig sind, aus dem, was Sie jetzt alle gesagt haben. Politik. Ich glaube, dass diese Entscheidung, Demokratie oder Autokratie, kann man auch übersetzen, Rule of Law oder Rule of Technology. Und das ist eine unterschiedliche Logik, weil das Recht ist auf das Recht des Einzelnen und der, wie er in der Gemeinschaft ein freies Wesen sein kann, ausgerichtet. Die Technologie geht auf den Superserver, verfasst alle Daten zusammen und monopolisiert und vereinheitlicht im Grunde am Ende alle Prozesse und schnürt Freiheitswege ab, indem nämlich eigene persönliche, subjektive Entscheidungen einfach zurückgefahren werden zugunsten von angeblich intelligenteren Lösungen, weil mehr Daten zur Verfügung gestanden haben. Und ich glaube, dieses Rule of Law, daran müssen wir festhalten, das ist auch nicht eine Sache von einzelnen Politikern, die sich wählen lassen wollen, sondern auch von unseren Institutionen, die müssen wir stärken, das Rechtssystem. Wir müssen den Rechtsstaat stärken und dürfen nicht in einen Rechthaberstaat werden, was wir nämlich werden, wenn wir uns durch diese Kommunikationsmechanismen steuern lassen. Und der letzte Punkt ist, weil das auch diese globale Dimension hat, in der Philosophie gibt es seit langer Zeit auch so eine sehr starke Vernunftkritik. Ja, die Postmoderne, wo wir gesagt haben, ja, das war die Neuzeit, ist jetzt vorbei, jetzt ist anything goes, jetzt machen wir da Vernunftkritik. Er hat auch immer gesagt, das ist alles Logozentrismus und Eurozentrismus, was ihr da macht. Und wenn wir jetzt sagen, heute die europäischen Werte spielen doch noch eine Rolle, dann ist man da auch ein bisschen gegen den Strom, der heute so herrscht. Und das ist immer ganz schön daran zu erinnern, dass Europa selbst keine Europäerin war, sondern eine phönizische schöne Prinzessin, die Zeus so toll fand, dass er sie als Stier entführt hat nach Kreta. Das heißt, sie ist eine Migrantin aus dem Nahen Osten und wir sind eigentlich Kinder dieser Migranten und von vielen, vielen unterschiedlichen Kulturen und Stämmen, die hier alle durch Europa durch sind, ihre Spuren hinterlassen haben und wir sind durch Vielfalt überhaupt erst das geworden, was wir sind und deswegen müssen wir die Vielfalt auch verteidigen, die Freiheit, das Individuelle. Und das gilt es hochzuhalten in einer Zeit, wo die einfachen Lösungen regieren, scheinbar. Ja. Also das ist so meine Schlussbemerkung. Ja,
also dazu. Vielleicht daran anschließend noch einmal das Bild, das im alten Griechenland auch schon für die Harmonie vorzugsweise verwendet wurde, war das Bild aus der Musik. Ja, der Begriff der Harmonie ist ja uns auch vornehmlich aus der Musik geläufig. Und das Ideal einer Gesellschaft erschien in meinem Philosophen wie Platon wie ein Orchester, in dem ganz unterschiedliche Stimmen und Instrumente, die ja doch ihren sehr eigenen individuellen Ton haben, doch so miteinander interagieren, dass dabei ein in sich stimmiges, schönes Ganzes entsteht. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Bild, das wir auch für ein künftiges politisches Europa verwenden können und das vielleicht irgendwann doch auch mal Schule macht für eine Weltgemeinschaft, die es schafft, ihre großen Unterschiede als ein Reichtum zu erkennen, an dem man wechselseitig lernen und tiefer verstehen kann, was es eigentlich mit dem menschlichen Leben auf sich hat. Das jedenfalls wäre meine Utopie, um am Ende vielleicht mit ihr dann zu schließen.